Interview mit Christian Schnittka, seines Zeichens Hausmann, Hausbesitzer, Hausgestalter, Hausmeister, Hausbewohner.
Stimmt.
Hallo Christian.
Ja, guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Wenn ich nicht weiß, was das hier gibt.
Ja, wer sind wir? Das ist Ricky.
Tante Helmut.
Und Sabine.
Tja, jetzt geht's los.
Gut.
Ja, Christian, wie bringst du denn diese ganzen Rollen, die ich gerade so aufgezählt habe, unter einen Hut? Und was bleibt für dich übrig?
Hätten wir jetzt mal eine kleinere Frage zum Anfang wünschen. Wir können auch mit der anfangen.
Wie alt bist du? Ist die Kleidung noch?
Sag ich nicht.
Ganz so jung ist er nicht mehr.
Seit letzter Woche frisch 40, kann man ja sagen. Wie bringe ich das unter einen Hut? Tja, ich muss vielleicht sagen, wie sich das irgendwie entwickelt hat. Das hat man sich, also sowas wird man ja nicht über Nacht. Man stolpert da ein Stück weit irgendwie rein, so ich auch. In diesen Hausmeister bin ich schon relativ früh reingestolpert, so Ende der Schulzeit mit ein paar Kumpels irgendwie zusammen, dann mal hier im Keller eine Werkstatt gehabt, wo man erst die Fahrräder, später die Motorräder repariert hat und dann auch mal bei Nachbarin XY nach dem tropfenden Wasserhahn geguckt hat. Das hat man dann, habe ich dann irgendwie weiter ausgebaut oder bin es nie wieder losgeworden. Hausbesitzer wird man irgendwann, wenn die Elterngeneration anfängt, ihren Nachlass irgendwie zu regeln, weil sie beide irgendwie auf die 70 zugehen. Hausbewohner wird man, indem man hier einfach wohnt.
Einfach bleibt, wo man
einfach.
Seit wann wohnst du?
Ich wohne hier mit Unterbrechung seit 1972 sozusagen. Da sind wir nach Kassel gekommen, da bin ich dort im zarten Alter von 5 Jahren hier eingezogen.
Achso, ich dachte, du bist hier geboren.
Nö, nee. Das nicht auch noch. Das reicht schon.
Wo kommt ihr her?
Ich komme gebürtig aus Lübbecke, das ist in der Nähe von Minden in Westfalen. Das kennen die allerwenigsten.
Ich war da schon mal. Da gibt es einen Altelektronikhändler.
Ja.
Ehrlich?
Ja? Ich war da auch schon mal. Da ist nämlich eine Zivildienstschule.
Mhm. Naja, und was war der Anlass, dass ihr hier, dass du mit deinen Eltern hier in das Haus eingezogen bist?
Der Anlass war, dass mein Vater als Sozialarbeiter und Heilpädagoge quer durch Deutschland irgendwie geflogen ist, sich verschiedene Jobs irgendwie angeguckt hat und ich bis zu meinem 5. Lebensjahr, glaube ich, 3-mal umgezogen bin. Von Bochum nach Ennepetal, von dann aus nach München und dann hier von Kassel. Und der hat damals irgendwie Anfang der 70er Jahre als Sozialarbeiter halt so ein bisschen sich die Stellen aussuchen können und hat dann so das Progressive in Anführungsstrichen Hessen für sich entdeckt und ist dann hier in einer sehr fortschrittlichen Einrichtung in der Giesbergstraße gelandet, die es bis heute auch gibt.
Das ist ein Jugendheim,
das war damals ein größeres Jugendheim und mittlerweile machen die sehr viel Ausländerarbeit, aber das Heim gibt es noch. Und er hat eine Außenwohngruppe geleitet und zu dem Zweck ist diese Wohnung irgendwie, in der wir jetzt wohnen, in der jetzt ich wohne, in der ich auch aufgewachsen bin, ist die angemietet worden. Und wir haben dann hier gelebt mit 6 betreuten Jugendlichen, die haben im vorderen Teil der Wohnung gewohnt und wir haben als Familie nach hinten im hinteren Teil irgendwie gewohnt mit 4 Leuten. Wenn dann die Oma noch zu Besuch war.
Wenn ich das zusammenzähle, wie viele Menschen kommen da zusammen?
12.
In der Wohnung und mit wie vielen Zimmern? Und
mehreren. Aha. Nein, die Wohnung ist schon recht groß. Damals mal so, ist eine große Altbauwohnung, wo man das machen kann. Trotzdem haben natürlich die Jugendlichen zu zweit in einem Zimmer geschlafen. Aber die Räume waren auch dementsprechend irgendwie groß, dass man das machen konnte. Heute würde man sowas nicht mehr machen.
Das heißt, dass deine Eltern geteilt mit anderen Leihkindern?
Ja, was heißt geteilt? Ich hatte auf der einen Seite den Vorteil irgendwie, dass meine Eltern immer zu Hause waren. Dadurch, dass mein Vater auch nicht zum Arbeiten aus dem Haus gehen musste. Zum anderen hatten wir den Nachteil, dass wir sozusagen ständig Besuch hatten. Also so richtig die Rückzugsmöglichkeit gab es dann irgendwie nicht. Aber trotzdem waren dadurch Eltern immer verfügbar. Und einen Vorteil hatte das auch für uns als Kinder, Selbstständige müssen Urlaub machen und müssen dann auch weg. Und wir sehr lange irgendwie Urlaub gemacht und auch öfters dann mal irgendwie für 14 Tage oder so. Das war mit einem Vorteil irgendwie davon. Also, dass wenn meine Eltern frei haben wollten, war das eben nur zu machen, indem sie hier auch rausgingen. Kein Telefon, keine Zeitung, nicht erreichbar. Handy gab es und ich war eigentlich eine ganz glückliche Zeit.
Ist dann in der Zeit irgendeine Vertretung hier eingezogen?
Da ist dann eine Vertretung irgendwie gewesen. Ja, das, im Laufe der Zeit hat mein Vater so ein paar Leute irgendwie organisiert, die das dann gemacht haben. Natürlich auch nicht umsonst, aber überhaupt. Ging überhaupt. So dass wir dann mit 6 Jugendlichen, 4 Familienmitgliedern, sind 10, eine Haushaltshilfe, die meine Mutter ausgebildet hat als Hauswirtschaftsmeisterin, 11 und eine Oma, die eigentlich auch immer irgendwie da war oder hier rumschwirrte, waren dann irgendwie 12. Von daher war es noch kein Problem, noch den 13. oder 14. Klassenkameraden von der Schule mit heimzubringen. Das wurde auch noch irgendwie mit satt. Das hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwie verändert. Also dieses Konzept irgendwie mit Jugendlichen zusammen wohnen irgendwie hat sich aufgedröselt. Sind dann immer mehr Einzelwohnungen irgendwie geworden, war dann eher so betreute Außenwohngruppen. Und dann blieb das hier so über. Haben auch noch Jugendliche hier mit im Haus gewohnt.
Wie lange hat das denn so bestanden, dass ihr wirklich alle zusammen in einer Wohnung gewohnt habt?
Och, 10 Jahre wenigstens. Mhm. Ja. Und da war halt in der Zeit, war mein Vater erst Angestellter eben der Giesbergstraße, diese Außenwohngruppe geleitet und hat sich dann relativ früh auch selbstständig irgendwie gemacht. Hat gesagt, also dafür brauche ich den institutionellen Träger nicht, das kann ich auch ohne die. Und ja, und in die Zeit rein, kurz nach der Selbstständigkeit, war eben dieses Haus eine Erbengemeinschaft. Es war ein alter Bauunternehmer und Architekt hier aus Kassel, der Herr Schmidtmann, der unter anderem auch das Rote Kreuz hat bauen lassen und die Stadthalle auch und das EAM-Gebäude zum Beispiel. Ja, und der wollte das irgendwie unter den Hammer geben und die Erbengemeinschaft konnte sich nicht einigen und dann haben die das relativ günstig verkauft. Mitte der 70er Jahre war das halt so, dass Altbauten relativ günstig irgendwie zu haben waren. Was ich dann irgendwann 10 Jahre, also kann man einfach so sagen, im richtigen Moment an der richtigen Stelle gewesen und zugeschlagen. Natürlich auch mit viel Bauchschmerzen. Und ja, und dann eben neben der Arbeit ist mein Vater auch nicht dazu gekommen, sich um dieses Haus zu kümmern. Er hat zwar hier und da mal irgendwie was repariert, so das Notdürftigste, sodass das dann irgendwann mal anstand, nachdem auch so sein beruflicher Werdegang so dem Ende zuging. Haben meine Eltern sich dann irgendwann getrennt. Das ist jetzt, oh Gott, müsste ich überlegen, 10, 12 Jahre irgendwie her. Und in die Zeit rein war dann eben so die Situation, dass im Haus so nach und nach das Warmwasser irgendwie zusammenbrach. Das war so eigentlich der Stein des Anstoßes oder der Stein, der das ganze Ding dann ins Rollen gebracht hat. Dass man als ich da ganz oft mit Installateuren irgendwie irgendeinen Gasradiator nochmal irgendwie mit Maria Hilfspunkt zurechtgeflickt habe, dass man irgendwann gesagt hat, da muss jetzt was passieren. Und dann war einfach so eine Milchmädchenrechnung. 3 Gasradiatoren sind ungefähr so teuer wie eine zentrale Anlage, sind aber noch irgendwie mehr im Haus, die dann auch irgendwann kaputt gehen. Von daher kann man das auch machen. Könnte man das machen. Und dann haben meine Eltern mich halt gefragt, ich war damals fertig mit dem Studium, ob ich, bevor ich in ein Berufsleben irgendwie einsteige, halt mir das vorstellen könnte, den Kasten irgendwie hier zu sanieren. Und gut, so ein bisschen war ich da schon reingewachsen, dadurch, dass ich so immer Mitbewohner irgendwie hatte, die entweder Schreiner oder Gaswasser-Scheiße-Installateure waren oder Bodenleger oder sonst irgendwas, wo ich halt auch als Student irgendwie an Wochenenden so auf dunklen Baustellen mein Geld verdient habe.
Und in der Zeit hast du irgendwie mit anderen eine WG hier im Haus gehabt?
Ich bin dann irgendwann ausgezogen aus dieser Wohnung, habe in einem anderen Stockwerk halt als WG irgendwie gewohnt. Das war immer ganz gut machbar, weil ich habe mit meinen Eltern eigentlich immer ganz gut verstanden. Also, und auch dadurch, also wir haben zwar zusammen in einem Haus gewohnt, aber wir haben uns ganz oft mal ein Vierteljahr auch einfach nicht gesehen. Man ist sich einfach nicht so über den Weg gelaufen von den Sozialzeiten her. Man steht ja dann doch anders auf und kommt zu anderen Zeiten nach Hause und also von daher war das immer ganz gut machbar.
Die Jugendlichen, waren die berufstätig oder haben die gejobbt oder was haben die gemacht?
Die Jugendlichen wurden im Laufe der Zeit eigentlich immer älter. Also am Anfang waren die meistens so 13, 14 und wurden dann so durch den Hauptschulabschluss irgendwie gehievt. Und wenn die dann eine Lehrstelle hatten, wurde entlassen. Also das ist einfach das ganze Jugendhilfewesen hat sich da auch total verändert. Und später war es dann irgendwie so, dass mein Vater dann überwiegend Jugendliche betreut hat, die andere Einrichtungen nicht mehr genommen haben. Also die hat er dann durch eine Ausbildung irgendwie gehievt, also auch Ausbildungsplätze für die besorgt, so mit Klinkenputzen bei Firmen.
So was Jafka heute macht hier in Kassel, oder?
So in der Art, ja. Aber dann eben auch mit Nachhilfe hier und also so durch die Schule heben und ja.
Und hattest du eher einen engen Kontakt zu denen oder hast du eher dafür gesorgt, dass es irgendwie so ein bisschen getrennt ist?
Das war unterschiedlich. Also es gab natürlich auch Jugendliche, mit denen konnte ich, es gab andere, mit denen konnte ich nicht. Und es gab auch Altersphasen, wo das irgendwie ganz gut passte. Also als ich 14, 15 war, waren die halt auch 14, 15. Da hat man dann irgendwie auch mal zusammen was gemacht. Also ich weiß, wir haben dann hier irgendwie in der Wohnung irgendwie Dart gespielt oder so, also, wo ich dann 30 Jahre später noch die Löcher im Parkett irgendwie gefunden habe. Und so halt, oder Tischtennis haben wir irgendwie halt auch gespielt. Also meistens so über Freizeitaktivitäten. Sonst war das schon ziemlich geteilt. War auch irgendwann auch ein Spannungsverhältnis. Also dadurch, dass wir Kinder, also meine Schwester und ich eben aufs Gymnasium irgendwie gingen, wo dann klar war, der wird 16, aber der geht ja immer noch zur Schule. Und die Jugendlichen müssten dann halt schon ran und Geld verdienen, Ausbildung machen. Aber es ist Gott sei Dank nie so zu so einem Sozialneid irgendwie gekommen. Mhm. Und das ging immer noch ganz gut. Und dann hat sich das irgendwann, dann ging man dann aber auch unterschiedlicher Wege. Also das waren dann auch unterschiedliche Interessen. Mhm. Und dann war es eben auch irgendwann auch vorbei. Also konzeptionell hat mein Vater das dann eben geändert, dass wir hier nicht mehr mit so vielen Jugendlichen gewohnt haben, dass ein paar dann schon außerhalb gewohnt haben. Und dann irgendwann halt auch alle außerhalb irgendwie, und dann, dass hier keiner mehr rumlief.
Und dann hast du nach deinem Studium erstmal angefangen, das Haus zu sanieren?
Dann habe ich nach meinem Studium angefangen, das Haus zu sanieren, ja. Da haben wir hier so, also ich sag mal so hausseitig halt Steigleitungen in Ordnung gebracht. Das ging so mit Kaltwasser, eine Warmwasseranlage, das Abwasser irgendwie neu machen, Strom, Steigleitungen mal neu machen irgendwie, dass man halt so zumindest irgendwie technisch ein bisschen auf den neuesten Stand irgendwie kam. Und in dem Zuge haben wir halt, also habe ich damals gesagt, wenn man was macht, dann, das war auch richtig, gibt es zwei Möglichkeiten in so einem alten Kasten. Entweder man versenkt da irgendwie großzügig mit ein paar Investoren 1,5 Millionen Euro irgendwie drin und dann muss man danach am besten die Wohnung irgendwie in Einzelparzellen irgendwie verkaufen, wie das auch vorgeführt wird, gerade aktuell hier in der Bismarckstraße macht das ein das ist ja der Immobilienmakler, der Gerhard, macht das auch sehr, sehr, sehr solide. Oder aber man begreift sein Haus ein Stück weit auch als Lebensaufgabe und sagt halt, man macht eine sanfte Sanierung, man entmietet eben nicht, sondern versucht eine Sanierung zu machen, während noch Leute irgendwie drin wohnen. Und ja, das haben, also dafür haben wir uns dann mehr oder weniger irgendwie entschieden, was auch mitunter recht knackig irgendwie war. Also, dass man einfach ganz oft abends um 4 den Werkzeugkasten zugeklappt hat und dann bin ich noch durchs Haus gestiefelt, um halt einfach zu vermitteln, also wir müssen morgen nochmal 10 Stunden bohren oder wir müssen übermorgen dann doch nochmal das Wasser abstellen und weil die nächste Etage angeschlossen wird und so weiter. Also das war dann eben auch, wo mein Studium mir ein Stück weit irgendwie so Sozialarbeit auch ein bisschen zugute kam.
Das ist ja ein Riesenprojekt, was sonst Leute eigentlich nur anfangen zu Beginn einer Ehe oder als einmaliges Projekt in ihrem Leben. Und da warst du so als Sohn quasi in der Rolle noch oder war das schon eigenständig in dem Augenblick?
Hast du das für dich gemacht? Nein, das war schon eigenständig. Da hätte ich das auch nicht gemacht. Nein, also da ist nur Entwicklung vorweggelaufen, also dass ich hier eben über Jahre hinweg auch schon schalten und walten konnte. Also ich habe zwar noch die Vorhaben mit meinen Eltern irgendwie diskutiert, was hier zu machen ist. Meistens habe ich das also überwiegend mit meinem Vater gemacht, weil meine Mutter sich da auch gar nicht so gut auskennt. Zwar gerne da auch mitreden will, aber dann auch nicht unbedingt kann. Und da habe ich schon sehr eigenständig auch entschieden. Und also ich musste jetzt hier nicht jeden Sack Zement irgendwie genehmigen lassen, sondern wenn ich gesagt habe, wir haben ich reiße da unten im Keller jetzt drei Wände weg, damit da eine große Werkstatt entsteht, dann war das okay. Mhm. Ja, und also von daher habe ich da schon recht eigenständig das gemacht. Trotzdem war das ganz gut, dass ich nicht genau gewusst habe, wie viel Aufwand das ist. Das ist so dieser alte Spruch, dass man also sowas macht, wenn man jung ist und das auch ganz gut ist, wenn man das nicht ganz genau weiß, sonst würde man es nämlich nicht machen.
Ja. Und bist du denn dann irgendwann noch als Sozialarbeiter eingestiegen, oder?
Nee, nicht mehr. Ich würde mittlerweile auch so ganz provokant sagen, ich bin mittlerweile zu asozial, um noch als Sozialarbeiter loszugehen. Also ich könnte es mir einfach nicht mehr vorstellen, irgendwie in einem Team irgendwie zu arbeiten und Entscheidungsprozesse irgendwie über Diskussionen irgendwie zu führen.
Du entscheidest lieber selber.
Ja, von daher würde ich mich da auch so in die Richtung gefallen. Trotzdem ist das immer noch meins. Ich gucke da schon immer noch mal nach, irgendwie, weil es natürlich mittlerweile auch Betätigungsfelder gibt, wo ich denke, okay, das könnte halt auch wieder was sein. Also gerade irgendwie, also früher habe ich hauptsächlich irgendwie immer Richtung Jugendarbeit irgendwie geguckt, das war so meins, das habe ich auch schwerpunktmäßig irgendwie studiert. Und mittlerweile auch dadurch, dass ich selber irgendwie in Anführungsstrichen alte Eltern habe, irgendwie ist auch so diese ganze soziale Gerontologie irgendwie schon eine ganz interessante Geschichte irgendwie, wo man eben neben dieser Pflege ja noch einiges irgendwie machen kann. Also, wenn es nur ist, dass man Leuten die Hardware eines Fahrscheinsautomatens erklärt, zum Beispiel. Aber das ist im Moment auch nicht spruchreif irgendwie bei mir. Also, was so ein bisschen parallel ging dazu, weil du das angesprochen hast, mit der Familiengründung, die war in der Zeit irgendwie auch. Witzigerweise ist das so, dass man dann immer eigentlich, wenn man genug zu tun hat oder wenn dann Projekte zum Abschluss kommen, noch eine Schwangerschaft irgendwie reinschiebt oder so, das war auch bei uns so. Also,
ja, es passte so irgendwie gedanklich. Ich habe so gedacht, na, hat er das alleine gemacht in der Zeit oder gab es da noch jemand, mit dem das zusammen zu machen war? Ne?
Nee, ich habe in der Zeit, sage ich mal, auch Glück gehabt. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht noch Leute zu mir zugehabt hätte. Also ich habe sicherlich, also viele ja auch, also Freunde von mir so aus dem studentischen Milieu auch rekrutiert, hier irgendwie mitzuarbeiten. Sonst kann man das auch nicht bezahlen. Also wenn ich jeden, der hier 30 Kubikmeter Schub rausfährt, irgendwie Tariflohn zahlen soll, das geht nicht. Dann muss man so eine Hütte anders sanieren, dann muss man hinterher irgendwie Wohnungen verkaufen. Das war nie irgendwie Ziel. Und da, von daher waren da schon Leute auch da, auf die ich mich auch verlassen konnte. Und wie gesagt, eben auch Freunde, die eben vom Fach waren. Also ein Freund von mir war eben Gaswasserinstallateur und dessen Firma habe ich dann auch engagiert. Da wusste ich irgendwie, das stimmt, das geht auf, da muss ich nicht nachgucken, irgendwie, ob die vernünftig irgendwie arbeiten oder ob die mich betuppen oder sonst irgendwas.
Ist ja auch Hausmann. Warst du das von Anfang an oder gab es da irgendwann eine Entscheidung oder?
Ich hatte es vergessen, aber ich hatte jetzt neulich 20-jähriges Abiturtreffen und da sprach mich jemand an und hat gesagt, sag mal, du hast doch nach dem Abitur gesagt, du willst eine blonde Frau in einem roten Kombi heiraten und Hausmann werden. Hat das denn geklappt? Und ich so, ja, das hat geklappt. Ich hatte es nur vergessen, ist aber gut, dass ich das gesagt habe. Gesponnen habe ich das immer mal. Sicherlich ist das in meiner Geschichte auch da, irgendwie, dass mein Vater das ja auch gemacht hat. Der war auch immer zu Hause. Also insofern, Hausmann hat natürlich von zu Hause irgendwie aus gearbeitet, aber halt als Selbstständiger. Aber letztendlich hat sich das so ergeben. Also ich habe mich irgendwann halt unsterblich in meine Nachbarin verliebt, die zwei Kinder hatte, die damals noch klein waren. Im Alter war 13 Monate alt und der Lukas 4. Und ich hatte nicht so richtig irgendwie Lust, jetzt irgendwie loszugehen, zu arbeiten. Und sie war im Job und hatte Stress mit zwei kleinen Kindern. Und ich habe gesagt, das ist okay, dann bin ich halt erstmal zu Hause. Dann haben wir das irgendwann umgedreht, weil die Astrid damals immer nur so von Vertrag zu Vertrag irgendwie als Lehrerin irgendwie arbeiten konnte. Also immer so bis zu den nächsten Osterferien, bis zu den nächsten Sommerferien. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann drehen wir das irgendwie um, auch finanziell. Also dann gehe ich halt arbeiten und auch pünktlich nach 2 Jahren habe ich mir dann noch ein bisschen komplizierter den Arm gebrochen, sodass sie dann irgendwie wieder arbeiten gehen konnte. Und seitdem bin ich eigentlich dann zu Hause. Ja. Und das andere war ein Rechenexempel. Also einfach, die Clara wurde dann irgendwann geboren, dann hatten wir 3 Kinder und dann haben wir einfach gerechnet, was würden wir für Kinderbetreuung irgendwie ausgeben müssen, welcher organisatorische Aufwand wäre das auch, um dann zu ermöglichen, dass dann noch ein zweites halbes Gehalt irgendwie kommt, weil mehr ist nicht drin. Und letztendlich hätten wir beigelegt. Also wäre sicherlich was anderes gewesen, wenn ich von der Qualifikation der Berufsschullehrer oder sonst irgendwas gewesen wäre. Aber als Sozialarbeiter mit einem halben Gehalt, ob man da nun losgeht oder peng. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das rechnet sich auch an der Ecke. Und haben so wohlstandsmäßig eigentlich dann gesagt, okay, wir verzichten auf das zweite halbe Gehalt. Das Geld fehlt irgendwo, haben dadurch aber eine ganze Menge irgendwie Luxus, dass wir einfach sehr viel Zeit und sehr viel Freiheit irgendwie auch mit den Kindern irgendwie haben. Und das ist ein Konzept, was erstmal so irgendwie aufging. Und in dem Zuge, wo die Kinder dann älter wurden, also nicht mehr so betreuungsintensiv irgendwie waren oder eben zur Schule ging, dass man hier mal einen Vormittag auch frei hatte, konnte ich eben auch wieder einsteigen, irgendwie in diesem Haus weiter irgendwie zu sanieren, zu renovieren, Wohnung in Stein zu setzen, so halt.
Hat das dann so ein bisschen geruht, als die Kinder ganz klein waren? Oder hast du auch so zeitweise irgendwie Kinderbetreuung und Sanierung wirklich so?
Nee, in der Zeit nicht. Da habe ich es dann eher so projektorientiert gemacht, dass ich gesagt habe, also 3 Wochen in Osterferien, passt das dann da rein? Irgendwie, dann machen wir das und das oder mache ich das und das? Sicherlich gab es da immer mal einen Zeitüberhang, wo das dann parallel irgendwie lief. Aber also solange die Kinder klein waren, eigentlich nicht. Da war auch erstmal Ruhe irgendwie angesagt. Also
der große Kummer bei der Hausarbeit ist ja, dass das so wenig vorzeigbar ist. Man hat dann da gearbeitet und nach einem Jahr kann man nicht sagen, hier ist mein gepflanzter Baum, mein Boot, mein Auto oder irgendwas. Ist das Haus da so ein Ersatz dafür, dass du sagen kannst, Mensch, ich habe nicht nur gekocht und Wäsche gewaschen, sondern auch Steigleitungen gemacht und Gas angeschlossen?
Ich weiß nicht, ob es ein Ersatz ist. Also ich glaube, wenn man nur Hausarbeit macht, dreht man irgendwann am Rad. Man muss irgendwie noch was nebenher irgendwie machen. Ob das beruflich sein muss oder ob man sich halt irgendwo engagiert, politisch oder gesellschaftlich oder sonst irgendwas. Aber ohne das, wenn man das nur alleine macht, ich glaube, das geht nicht lange irgendwie gut. Und also langfristig ist natürlich irgendwie dieses Haus auch ein zweites Standbein. Also ich sag mal, jede Schraube, die ich jetzt hier reindrehe, ist ein Stück weit auch meine Altersvorsorge. Also eine Wohnung oder ein Haus, was ich dann vielleicht in 10 Jahren mal in Ordnung habe, wenn ich 50 bin, das kann man dann mal ganz in Ruhe 20 Jahre irgendwie vermieten. So, also von daher ist es auch schon irgendwo das zweite Gehalt, was da dann doch irgendwie wieder gearbeitet wird.
Wie viele Mietparteien sind denn im Haus?
Oh Gott, da muss ich jetzt rechnen. 2, 4, 5, 7. Und jetzt haben wir gerade aktuell halt noch einen großen Mieterwechsel irgendwie gehabt, dadurch, dass wir innerhalb des Hauses umgezogen sind, mein Vater innerhalb des Hauses umgezogen ist, unsere alte Wohnung leer war, zwischendurch noch jemand gekündigt hat, also haben wir jetzt gerade, bin ich jetzt gerade dabei, das so nach 2 Jahren irgendwie so mal Renovierungen irgendwie von Wohnungen irgendwie abzuschließen. Wobei dann Renovierungen auch schon halbe Sanierungen sind, weil es dann immer mal ein paar neue Böden, ein paar neue Fenster und eben so alte Türen wieder abschleifen und lackieren irgendwie, was halt unheimlich zeitintensiv ist, aber wo ich so auch mit viel Liebe zum Detail irgendwie unterwegs sein kann, dadurch, dass man das alles selber macht.
Was wirst du denn da machen mit deiner Zeit? Kinder größer, Haus fertig?
Ach, da fällt mir schon was
ein. Also was mich nochmal interessiert...
Vielleicht erwerbsarbeitslos, aber nicht beschäftigungslos.
Also was mich nochmal interessiert, also der Umgang mit dem Besitz hier, ne? Also auch das Haus zu renovieren, das ist ja eine außerordentliche Einstellung und dann eben auch, wie Helmut auch gesagt hat, als Hausmann ist auch eine außerordentliche Situation, Was bekommst denn du für Rückmeldungen? Also außer, dass der Schulkollege sagt, ach, hast du die blonde Frau in dem roten Kombi? Also du hast ja einen ganz anderen Tagesablauf, du hast ein ganz anderes soziales Umfeld. Wie sieht denn das aus? Wie kommst du damit zurecht?
Also ich würde mal sagen, von dieser Besitzseite her vom Haus, so, da komme ich da schon ganz gut mit zurecht, weil das vielleicht auch, habe ich da auch das Glück irgendwie, dass ich da mit Leuten im Haus zusammen wohne, die das akzeptieren oder die das denken können, ich würde es mal so sagen. Wenn ich aber auch rein Wein einschenke, wenn sie in das Haus hier eine Wohnung irgendwie mieten, das ist ja, ich möchte es gerne längerfristig und sie müssen sich dann klar sein, dass sie mit mir als Personalunion leben müssen. Eben, ich bin ihr Vermieter, dann müssen sie mir gerne Miete zahlen, ich bin ihr Hausmeister, müssen mich fragen, wenn sie die Leitung angebohrt haben. Und ich bin aber auch ihr Mitbewohner und mich müssen sie grüßen auf der Treppe. Und da kriege ich schon überwiegend positive Rückmeldungen mit. Das hakelt sicherlich auch manchmal irgendwie, speziell wenn ich dann auch mal was will, was dann so außer der Reihe ist, wenn es dann dachbodenfähig ist oder so. Auf der anderen Seite ist das schon schwieriger. Mit dem Hausmann sein, das ist schon von der Rückmeldung her komplizierter. Auf der einen Seite gibt es vorneweg immer eine positive Rückmeldung. Ach, ein Hausmann, das ist ja toll. So was möchte ich auch machen. Ja, ja.
Vorwiegend von Frauen oder auch von Männern?
Wenn man sich als Hausmann mit Kindern beschäftigt, trifft man überwiegend Frauen. Ja. Ob es nun irgendwie in Kindergruppen sei, Kindergärten, Elternabenden, Kinderturnen oder Säuglingsschulen, man trifft eigentlich als Mann dann nur Frauen. Das ist so die erste Reaktion ist immer irgendwie sehr positiv, das ist so meine Erfahrung. Die zweite Erfahrung ist dann eigentlich, dass die Leute dann relativ schnell das auch wieder ändern, dass irgendwie sowas passiert, ob das nun aus der Neidecke kommt oder ob das aus dieser Unheimlichkeitsecke irgendwie kommt. Also so toll sie das am Anfang finden, so unheimlich ist ihnen das im zweiten Jahr.
Das ist einfach Alien, denke ich.
Dann, ja, es kommt dann so unterschwellig raus, der ist doch nur Hausmann, weil er sich nicht anpassen kann, weil er keinen Job kriegt, weil er da nicht unterkommt oder weil er bei seiner Alten unterm Pantoffel steht. Also so, das kommt dann unterschwellig irgendwie schon. Und
Du könntest dann auch Leidenschaftlichkeit ins Spiel bringen, wenn sie sagen, das ist meine Passion, Hausmann zu sein, wollte ich immer schon werden. Das wäre noch was, wo du noch punkten könntest vielleicht. Ne?
Ja, aber auch nicht wirklich. Und also,
naja, es sind ja auch so Sachen im Alltag, also wie Kinder in die Schule bringen, also wo man dann auch mit einer Wirklichkeit von Frauen konfrontiert wird, die eine ganz andere ist. Ne? Also es sind ja nicht unbedingt Erfahrungswerte, die man mit den Frauen austauschen kann. Also bei deren Status definiert sich anders als deiner.
Obwohl mich würde eher interessieren, wie Männer da rückmelden, also irgendwelche Kumpels von dir, weil ich denke mal, die Frauen, die auch gerade ihre Kinder in die Schule bringen, die haben ja noch eine Vorstellung davon, was für ein Programm das ist. Aber wie reagieren da Männer drauf?
Ja, das ist auch wieder unterschiedlich. Also die netten Männer, die sagen, finden sie gut. Dann treffe ich auch welche, die das eine Zeit lang selber gemacht haben, die also nicht nur von Elternzeit irgendwie geredet haben, sondern das auch wirklich gemacht haben, 2-3 Jahre lang, die dann aber auch gerne zugeben, dass sie froh sind, wieder in ihren Beruf gehen zu dürfen.
Sagen Sie? Wir euch nicht. Ich musste.
Kenne ich einige. Ich sage mal, da gibt es eine Reihe von Männern, mit denen dann auch sehr grundsätzlich, also mit denen ich auch sehr grundsätzlich dann diskutiere, also wie das vereinbar ist, Arbeit, Familie.
Kennst du noch einen anderen Hausmann im Freundeskreis?
Nee. Ich kenne ein befreundetes Pärchen, die haben das Glück, dass die sich eine Stelle irgendwie teilen beim Hessischen Rundfunk. Mhm. Das heißt, die machen also sozusagen wochenweise. Mal arbeitet sie eine Woche, dann ist er der Hausmann und dann die nächste Woche wieder umgedreht. Das ist aber eher so die absolute Ausnahme. Ja, die anderen kann ich gar nicht sagen, dass sie nicht so nett sind, aber die überwiegende Zahl irgendwie an Vätern, die ich treffe, die sind entweder diese Vorzeigepapas, diese Freizeitpapas, die ab 4 dann aber richtig irgendwie an die Pole Position irgendwie auf dem Spielplatz irgendwie gehen, was ich also auch nicht mehr ertrage. Und dann also da so alles nachholen, was sie dann mit ihrem Kind ja schon immer mal machen wollen. Oder aber die Jammerfraktion, die dann sagt, ach, die Kinder werden ja so schnell groß. Das ist ja, also nee, mein Kind liest jetzt schon und ich arbeite noch viel zu viel. Wo ich dann, da ist,
was soll man da
sagen? Kommunikation ist dann einfach sehr schwer irgendwie. Also da bin ich dann auch auf der Außerirdische. Es ist dann immer einfacher, wenn ich in Arbeitsklamotten irgendwo auftauche, weil ich halt gerade einen Pinsel habe fallen lassen und tauche dann in der Öffentlichkeit auf. Ach, du bist nicht nur Hausmann. Ach, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Du bist auch was Anständiges. Aber die andere Seite ist halt dabei, dass ich auch in Gesprächen mit Müttern irgendwie sehe, dass das irgendwie auch eigentlich ein voller Arbeitsplatz ist und dass da irgendwie viel zu tun ist und dass ich manchmal nicht weiß, wie Familien, wo beide berufstätig sind, das hinkriegen, gerade wenn sie mehrere Kinder irgendwie haben. Also wie die wirklich dann noch abends Vokabeln abfragen und für Klassenarbeiten lernen und ich weiß es nicht.
Mit Abstrichen woanders, klar. Wir machen nicht das Programm, was ihr macht, denke ich mal.
Ja. Ja, gut.
Gab es denn da auch mal irgendwie so Rollenkonflikte? Also was weiß ich, wenn der ja irgendwie eigentlich gerade als Tonnenweiser.
Wer hat denn den Kuchen gebacken?
Ja, also so Klassiker, an Geburtstagen. Wir hatten den, ach, das ist aber ein leckerer Kuchen, Christian. Ja, den hat Astrid gebacken. Ach, kann die auch backen? Ja, es ist ja besonders bekannt, wenn es die eigene Schwiegermutter über Jahre betreibt. Mhm. Das ist dann, aber das sind so Nummern. Oder auch, also das ist Astrid halt auch zum Hals raushängen. Wenn sie in der Kneipe war mit irgendwelchen Kollegen oder so, und sagt, ach, der geht's ja gut, du hast ja einen Hausmann zu Hause. Und dann sagt, ich kann es nicht mehr, ich bin die um. Die haben ja keine Ahnung. Und natürlich, also, dass mir jetzt alles leicht von der Hand gegangen wäre, also ich habe da auch immer wieder irgendwie Phasen gehabt, wo ich einfach gesagt habe, irgendwie, scheiße, ich pack das nicht. Ich bin einfach auch als Mann einsozialisiert und ich habe irgendwo in meinem Gen irgendwie, dass ich der Ernährer bin und das kollidierte dann auch ganz oft irgendwie mit dem Alltag irgendwie.
Hast du denn immer dafür gesorgt, also es war ja erstmal ganz viel hier sein, ne? Sich um das Haus kümmern, um die Kinder kümmern. Ja. Hast du denn immer auch irgendwie bewusst dafür gesorgt, dass du irgendwie außerhalb irgendwas hattest? Also irgendwelche, was weiß ich.
Schon, also ich habe lange irgendwie Sport noch gemacht, lange noch Volleyball gespielt und dann bin ich immer singen gegangen. Also ich bin immer in Kirchenchören irgendwie gewesen und immer in irgendwelchen Chorprojekten irgendwie gewesen und das war so, gerade als die Kinder klein waren, einfach auch so, um zu überleben, einen Abend in der Woche hier raus.
Gab es auch mal so Zeiten, wo du gedacht hast, boah, ich kann das Haus nicht mehr sehen?
Ja,
die gibt es auch.
Die gibt es durchaus. Aber gut, da habe ich dann halt wieder den Vorteil mit so einer Lehrerin, die haben viel Ferien und wir fahren dann immer sehr lang. Also wir sparen, also Herbstferien, Osterferien, Weihnachtsferien sind wir meistens irgendwie da und da wird dann schon aufgespart und im Sommer sind wir dann meist 4-5 Wochen irgendwie am Stück irgendwie weg. Und das ist immer auch eine ganz schöne Auszeit irgendwie auch mit den Kindern irgendwie. Also dann ist ja nochmal was anderes. Und das ist auch immer schön, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und dann denkt, ach guck mal, ist gar nicht so groß das Haus. Ah, ist schon schön groß die Küche irgendwie, ist schon was anderes als so eine Campingküche. Also das sind schon so die Effekte. Und dann ist es auch ganz oft, wenn ich dann durchs Haus laufe, ach guck mal, das habe ich alles vergessen, dass ich das noch machen wollte. Das ist auch schön, ja.
Das ist richtig abgeschaltet.
Ja, das sonst geht es auch nicht.
Ja, wir hatten so eine halbe Stunde ungefähr angepeilt, 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Die ist schon
mal. Die ist um. Tja, willst du es nochmal machen?
Was
denn? Das ist dein, so dein Leben so einfällig.
Ich bin so spannend.
Bereust du es?
Nein. Also ich denke, ich habe jetzt nicht irgendwas erzählt, was ich sonst in der Öffentlichkeit auch erzähle. Erzählen würde.
Lern ich mal dein Leben.
Ach so.
Nö, also das Leben, das Universum und alles.
Aber du hast dich schon auch auf das Gespräch vorbereitet. Ne? Wir hatten ja vor knapp einer Woche ein Vorgespräch, so dass wir uns miteinander bekannt machen, kennenlernen Und es gab ja dann auch schon Fragen, die im Raum standen. War das für dich auch so ein bisschen gesprächsleitend, dass du gesagt hast, und da denke ich jetzt mal drüber nach, und das könnte mir wichtig sein, darüber zu reden? Und dann so die abschließende Frage, musst du noch unbedingt etwas sagen? Noch irgendwas erzählen, wo du denkst, das muss ich noch loswerden? Das
macht immer, kann ich noch jemanden grüßen?
Ja, so, so ungefähr.
Habe ich mich darauf vorbereitet? Wenn ich sagen würde, nein, wäre es gelogen. Wenn ich sagen würde, ich hätte mich davor, ist es aber andersrum auch nicht richtig, stimmt auch nicht. Ich fand die Fragen ganz interessant. Also, die bei mir aber also dann auch geblieben sind, die ich jetzt auch nicht diskutiert habe mit anderen oder so, sondern wo ich ein Stück weit so Rückschau gehalten habe und einfach so ein paar Punkte, irgendwie so ein paar Eckdaten nochmal abgeklopft habe. Und war für mich eigentlich eher positiv, dass ich gesagt habe, okay, das habe ich damals irgendwie so auch definiert und das sind so die Punkte, wo ich mich dann irgendwie durchgehangelt habe. Daraus habe ich dann vielleicht auch die eine oder andere prägnante Formulierung mir vorgenommen, die ich dann hier...
Hast du hier in alle anderen
Medienwirksam, ja, natürlich längst nur die Hälfte, ich hätte hier noch ein ganzes Feuerwerk abzubrennen. Abschließende Frage, will ich noch irgendwas sagen?
Die Botschaft.
Die Botschaft.
Das ist schon, würde mich schon, kann ich mir vorstellen. Ist ja eine beispielhafte Veranstaltung. Beispielhaftes Projekt, beispielhafte Eigentumsbenutzung, beispielhaftes Leben.
Also ich denke auch moralisch. Ne? So, das hat ja schon auch Werte und also so wie du auch auf die Fragen geantwortet hast, das klang nicht unbedingt vorbereitet, aber zumindest gelebt.
Tja, so ist er.
Ja, ich denke, was eine Botschaft irgendwie ist oder was meins irgendwie so ist, dass ich denke, irgendwie so Geld ist nicht alles. Und da können wir lange irgendwie drüber reden oder wir können es tun. Mhm. Und das war für mich eigentlich immer so ein Antrieb, dass ich gesagt habe, irgendwie... Es gibt daneben noch was anderes. Es werden dadurch irgendwie auch Qualitäten irgendwie frei. Auch sehr mühsam teilweise ist dann der Weg irgendwie, weil man eben keine Vorbilder hat, wo man nichts hat, wo man sich anlehnen kann, wo nichts strukturiert ist, wo man das mehr oder weniger alles so selbstreferenziell irgendwie machen muss, was mitunter auch anstrengend sein kann, verflucht anstrengend. Aber bereuen, würde ich sagen, würde ich nicht. Ob ich es jedem empfehlen könnte, wüsste ich auch nicht.
Wenn du so sagst, du hattest ja auch kein Beispiel oder kein Modell. Was ich jetzt eben ganz spannend fand, als du gesagt hast, dass es eben auch wieder so ist, immer wieder so war, dass du so ganz männlich gedacht hast, irgendwie, dass eigentlich müsste ich ja Ernährer sein und hast das dann auch so für dich alleine gekummelt oder hast du da irgendwie, wie bist du damit umgegangen?
Hast du keinen Betreuer gehabt, Sozialarbeiter im Hintergrund?
ich denke, also ich denke, was für mich ein Glück war, dass ich mit meiner Frau halt irgendwo zusammen einen Kommunikationspartner hatte, irgendwie, mit dem das ganz gut ging. Mhm. Da ist, und dass wir andererseits eben die Zeit auch immer hatten, das irgendwo zu machen. Es gab halt einfach auch Phasen, wo da viel zu bearbeiten war. Das andere sind natürlich so Nachbarn wie Ricky irgendwie, da geht man dann auch mal hin und sagt immer, ist heute alles scheiße, geht mal ein bisschen Mucke, ich muss abwaschen oder so. Was dann auch hilft. Aber jetzt Männergruppe irgendwie in dem Sinne nicht.
Zum Trost.
Wusste ich nicht. Also ich glaube, ich würde mich dann auch in so einer Gruppe nur zum Kassenwart ein.
So meine ich das auch nicht. Aber wenn man irgendwie so, was weiß ich, in der traditionellen Rollenaufteilung lebt, dann ist es ja so, dann kann man sich irgendwie mit seinen Kumpels über die Arbeit irgendwie austauschen oder auskotzen. Und da gibt es dann auch, die verstehen dich dann immer alle, weil die kennen das auch. Und das hattest du ja eher nicht. Also da, du könntest ja irgendwie keinen Freund irgendwie anhauen. Sag mal, wie geht's denn dir damit eigentlich? Mir kotzt das gerade mal an.
Nö, hatte ich nicht. Ging irgendwie so. Also ging teilweise auch mit Laufen. Also einfach dann so sagen so, jetzt habe ich Sportschuhe an und jetzt bin ich eine Stunde out of order und macht euren Scheiß allein hier gerade. Wobei ich das andere auch bezweifeln würde, ob es diese Austauschmöglichkeiten für andere irgendwie via Freundeskreis irgendwie gibt. Mhm. Da hätte ich heute irgendwie meine Fragezeichen dran. Das war immer so meine Vermutung, die müssen das doch haben. Und je mehr ich dahinter gucke, merke ich eigentlich, dass andere das auch nicht haben, dass da auch viele in ihrem eigenen Saft irgendwie schmoren. Mhm. Weil zumindest in meiner, ja, wie soll man das sagen, in dem Saft, wo ich schmore, ist es halt so, dass viele da sehr individuell irgendwie unterwegs sind, was Job, was Familie, was alles Mögliche irgendwie angeht. Was nicht unbedingt dann dazu beiträgt, dass man da sehr gemeinschaftsorientiert oder vergemeinschaftet irgendwie durch die Gegend läuft.
Das ist Arbeitsplatz ist nicht der Ort, wo man sich über Belastungen gegenseitig ausholt normalerweise. Also am Fließband vielleicht ja, aber in vielen anderen Positionen glaube ich nicht. Da geht es eher zu gucken, was macht
der Nachbar. Ich glaube, das ist auch so eine milieuspezifische Geschichte. Also ich sag mal, in diesen Lehrerkreisen, die können alle sofort irgendwie losjammern, aber dass die wirklich über Modelle, über Lebensmodelle oder über wie sie denn irgendwie alt werden wollen oder irgend sowas irgendwie diskutieren, das ist eher, also finde ich, Fehlanzeige, wo da schon für mich Bedarf irgendwie gäbe. Ja, so sowas irgendwie zu regeln. Und von daher bin ich da sehr skeptisch geworden. Also ich habe das immer vermutet, die anderen müssen das doch haben und ich, armer Hausmann, habe das nicht und habe aber irgendwann festgestellt, das stimmt eigentlich nicht. Das ist so, ja, so eine Saga.
Ja.
Der Herr Weber holt nochmal seinen USB-Stick raus und sagt, mein Speicher ist voll.
Tja, sage ich mal schönen Dank.
Ja, danke schön.
Genau.
Genau, dir reicht es jetzt. Ja, danke schön euch.
So machen wir es.